In dieser Sendung möchte ich mir zwei Geschichten von der Djuna Barnes vorstellen. Djuna Barnes ist eine amerikanische Schriftstellerin, geboren 1892, gestorben vor 2 Jahren, also im Alter von 90 Jahren. Sie hat in New York gelebt, hat viel für Zeitungen geschrieben und war befreundet mit den Schriftstellern T.S. Eliot und James Joyce. Und diese Verwandtschaft spürt man auch in den Text. Nach der Erzählung «Nachtgewächs» und dem Theaterstück «Antiphon» ist jetzt eine Sammlung von Short Stories auf Deutsch übersetzt worden. Unter dem Titel «Die Nacht in den Wäldern». Es sind sehr eigenartige, feine Geschichten, die sie als sehr jung für eine Zeitung geschrieben hat. Es sind Geschichten über den Alltag von sogenannten kleinen Existenzen, die irgendwann aus ihrer Bahn gerührt werden. Und Djuna Barnes schildert solche Momente in einer experimentellen Sprache und Form mit Genauigkeit und liebevoller Komik. Wir bringen in dieser Sendung die Geschichte «Die Erde» und «Der Feigling», dazwischen die Musik von der Laura Logic, der Nico, der Dagmar Krause mit dem Kevin Coyne, Lindsay Cooper, Slap Happy und Slits.
Water lily fields, white and green, grows a tree. And from the tree hang apples, not for you to eat. In a way, it matters more than it did before to see the east voyaging. Thoughts of doom, love and earth, birth, reverie. In harmony, summer soil, caravans of pauses for reply to sing the songs again. He sways to kiss the horizontal ground, and from the ground a dove rises. And there's a mark of honor. Left behind. Calm and fast, the city lies on a horizontal ground. Fine and calm, Julius lies for Octavian to prevail. Earth reverie in harmony traverses the peninsula. Aeolus with his whisper winds to strike with his gentle kisses, the righteous and wise, and doom ambitious praise with his will. Lily fields, white and green, rose a tree, and from the tree hang apples, not for you to eat. Beneath the heaving sea, where statues and pillars and stone are tossed, rest for all these aching bones, to guide us far from energy. Mirth, birth, reverie.
Die Erde. Una und Lena waren wie zwei prächtige Pferde. Pferde, wie man sie in der frühen Morgendämmerung sehen kann, wenn sie mit ihrem schwankenden Gang gemächlich weiden. Pferde, die pflügen, die es nie eilig haben, aber stets irgendetwas verrichten. Sie waren Polinnen, die Tag aus, Tag ein eine Farm bestellten und dabei wenig sagten, wenig dachten, wenig fühlten, und deren Blicke gänzlich ausdruckslos waren, bis auf ein schlaues Funkeln, das bei Una, der Älteren, bisweilen nicht zu übersehen war. Lena träumte mehr, wenn man die Versunkenheit eines Tieres träumen nennen kann. Stundenlang blickte sie mit starren, wimpernlosen Lidern und einem eigenartigen, metallischen Ausdruck der Iris zum fernen Horizont. Sie hatte dermaßen blasse Brauen, dass sie kaum zu sehen waren, und das verlieh ihr, zusammen mit den weit aufgerissenen Augen während jener Stunden der Versunkenheit, einen halb verrückten Ausdruck. Ihr grobes, bäuerliches Gesicht war von den Fransen einer roten Ponyfrisur umsäumt, die wie ein wollenes Tischtuch wirkte, von einer Farbe, die gleichermaßen reizvoll wie eigenartig war, einer störrischen Farbe, einer Farbe, die so wirkte, als hätte Lena das Gefühl, etwas Fremdes, Übellauniges habe sich um ihre Stirn gelegt, denn von Zeit zu Zeit runzelte sie die derbe weiße Haut und schüttelte den Kopf. Una zeigte ihr Haar nie. Es war stets von einem gemusterten Taschentuch bedeckt, obwohl es durchaus hübsch war, von dieser stumpfblonden Art, wie man es auf den Köpfen von Kindern sieht, die in der Sonne umherlaufen. Ursprünglich hatte die Farm ihrem Vater gehört. Als er starb, vermachte er sie ihnen auf eigenartige Weise. Er fürchtete, dass die Familie sich spalten würde oder in Streit geriete, und infolgedessen hatte er Una jeden zweiten Fußboden hinterlassen, beginnend mit dem ersten Fuß am Zaun und den jeweils dazwischenliegenden, beginnend mit dem zweiten Fuß, vermachte er Lena. Und so pflügten und ackerten und pflanzten die beiden Mädchen und fuhren alljährlich eine reiche Ernte ein, und keine stritt sich wegen des Erbes. Schweigend arbeiteten sie Seite an Seite und beklagten sich nicht, ebenso wenig wie die Obstgärten sich beklagen, wenn ihre Zweige blühen und Frucht tragen und sich zu biegen beginnen. Ebenso wenig wie die Erde sich beklagt, wenn sie vom Pflug verwundet wird und zuheilt, um Blumen und Gemüsen zum Leben zu verhelfen. Nach langen Monaten des Sparens hatten sie ein Haus gebaut, worin sie ihre Möbel und einen Onkel, Karl, unterbrachten, der während der Heuernte wahnsinnig geworden war. Sie ließen sich keinerlei Überraschung anmerken, noch zeigten sie Bedauern. Für uns bedeutet der Wahnsinn die Rückkehr zu einer früheren Stufe. Für solche Menschen wie Lena und Una bedeutete er einen Fortschritt. Jetzt war ihr Onkel in ein Land jenseits ihrer Reichweite eingetreten, ins Land der Fantasie. 50 Jahre lang war er gewesen wie sie, schweigend, hart arbeitend, fantasielos. Dann war er mit einem Male, so wie ein Lernender seine Prüfung ablegt, in eine andere Daseinsform aufgestiegen, wo er von Dingen sprach, von denen nur Menschen sprechen können, die der Scholle entsagt haben. Von seltsamen, fantastischen, unwichtigen Dingen. Dingen, die man fürchten musste, weil sie weder von Gewinnen noch von Verlusten handelten. Wenn Karl plötzlich in sein Geheul verfiel, dann lauschten sie auf dem Feld eine Weile, wie Hunde einem vertrauten Laut lauschen. Und alsbald machte Lena sich auf, um ihn mit derselben harten Hand zu massieren, mit der sie den langen Beutel zusammenpresste, worin während der Einmachzeit die Trauben waren. Una war gerade lang genug zur Schule gegangen, um mühsam ihren Namen buchstabieren und zusammenzählen zu lernen. Lena war dem irgendwie entgangen. Sie schrieb weder ihren Namen, noch rechnete sie. Sie war froh, dass Una das Geschäftliche erledigen konnte. Sie erkannte nicht, dass sich mit dem Addieren das Wissen einstellt, dass 2 und 2 4 macht und 4 besser ist als 2. Dass sie eines Tages Opfer einer Schurkerei, eines Betrugs oder einer Täuschung werden könnte, ein solcher Gedanke kam ihr nie in den Sinn. Für sie stand völlig fest, dass sie hier leben und hier auch sterben würden. Es gab einen Familienfriedhof auf ihrem Land, wo 2 Generationen begraben lagen. Und hier würde auch sie, Lena, einst ruhen, so nahm sie an, wenn ihr Docht nicht mehr brennen mochte. Das Land gehörte ihr und Una. Was sie aus ihm herausholten, wurde geteilt, was sie einbüßten, wurde geteilt und was sie für sich selbst entnahmen, wurde ebenfalls geteilt. Wenn die Einmachtzeit gut war und keins der Pferde starb, dann fuhren sie und ihre Schwester in die Stadt, um sich neue Stiefel und Rüschen für den Sabbat zu kaufen. Und wenn das Glück ihnen hold war und sämtliche Ernten gute Preise erzielten, dann ergänzten sie ihre karge Einrichtung um ein paar Möbelstücke oder kauften Silber hinzu, das in der Truhe versteckt wurde, die an die Schwester gehen würde, die zuerst heiratete. An welche von beiden diese Truhe fallen würde, beunruhigte Lena keinen Augenblick lang. Lange Stunden saß sie, wenn die Felder abgeerntet waren, sprach nicht, blickte zum fernen Horizont und stieß vielleicht einen Kiesel den Hügel hinab, um sein Echo in der Schlucht zu lauschen. Sie stellte nicht einmal Mutmaßungen darüber an, wie Una die Dinge wohl sah. Una war ihre Schwester. Das genügte. Zum rechten Arm gehört immer ein linker. Lena hatte nicht gelernt, dass linke Arme manchmal stehlen, während die rechten unter dem Händedruck der Freundschaft erzittern. Manchmal entfernte Onkel Karl sich von Lena, setzte mit langen Schritten über Moor und Bruch, stürmte auf eine benachbarte Farm und machte den Besitzern Scherereien. Bei solchen Gelegenheiten führte Lena ihn dann auf dieselbe, unerschütterliche Weise nach Hause, wie sie die Kühe trieb. Einmal hatte ein Mann ihn zurückgebracht. Dieser Mann war ein bleichgesichtiger Schwede mit einer gewissen Lebhaftigkeit im Blick, so dass man sich des Verdachts nicht erwehren konnte, er hege bisweilen einen Gedanken, der nichts mit Landwirtschaft zu tun hatte. Er war breit in den Schultern und maß gute 1,90. Er war Una danach viele Male besuchen gekommen. Wenn er des Abends so an der Türe stand, wandte er Kopf und Schultern hin und her und schaute von einer Schwester zur anderen. Er hatte diese blassen, wohlgeformten Lippen, die den Eindruck erwecken, ihrem Besitzer angenehm zu sein. Von Zeit zu Zeit befeuchtete er sie mit der Zunge, indem er sie kurz dazwischen fahren ließ. Er trug stets einen braunen Overall, der an den Knien ausgebeult war und voll hellerer Farbe, wo er sich auf die Ellbogen stützte. Die Schwestern hatten am ersten Tag erfahren, dass er dem Besitzer der angrenzenden Farm als Helfer diene. Sie brummten zustimmend und fragten ihn, wie hoch sein Lohn sei. Als er sagte, $1,50 und den ganzen Winter über freie Kost und Logis, lächelte Una ihm zu. »Gute Bezahlung«, sagte sie und bot ihm ein Glas Glühwein an. Lena sagte nichts. Die Hände in die Hüften gestützt, beobachtete sie ihn oder schaute in den Himmel hinauf. Lena war noch jung und die Nacht übte einige Anziehung auf sie aus. Den Schweden mochte sie auch. Er war muskulös und groß und gut erzogen. Damit meinte sie, was gemeint war, wenn sie dasselbe von einem Pferd sagte. Er hatte Charakter, was für sie ungefähr dasselbe bedeutete. Und er taugte was, auf dieselbe Weise, wie der Boden dazu taugt, sichere Gewinne abzuwerfen. Mit anderen Worten, er war gesund und verdiente sich seinen Lebensunterhalt. Anfangs schaute er Lena am meisten an. Von den zwei steinharten Gesichtern besaß sie das Weichere. Um ihr Kinn lag eindeutig ein Ausdruck von Güte, der bedeuten mochte, dass sie zuweilen freundlich aussehen, ihr bedächtiges Lächeln zuweilen eine gewisse Lieblichkeit annehmen konnte. Dies Lächeln, das die Lippen zögernd über sehr großen, dicht stehenden Zähnen auseinanderzog. Es war ein Lächeln, das einem mit der Zeit vielleicht bewegen mochte, mehr an diese Lippen als an die Zähne zu denken, statt mehr an die Zähne als an die Lippen, wie es bis jetzt noch der Fall war. In Unas Kinn lauerte ein Teufel. Er machte sich heimlich unterhalb der Unterlippe bemerkbar. Unas Gesicht war ein ungebrochener Block der Berechnung, ausgenommen dort, wo über der Oberlippe ein kleiner Haarflaum spekulierte. Doch das wirkte eher unheimlich. Es gemahnte an eine Quaste, an einem Hammer. Una hatte diesen Schweden für sich selbst auserkoren. Sie wandte alles auf, dessen sie überhaupt fähig war, um ihm Ersatz für die gewinnendsten Blicke eines Mädchens der Gesellschaft zu bieten. Una ließ ihn sitzen, wo sie selbst stand, ließ ihn faulenzen, wenn es Arbeit zu verrichten gab. Wo sie jeden anderen zum Kartoffelschälen herangezogen hätte, bot sie ihm Wein oder Dünnbier, Schwarzbrot oder Sauerteigpfannkuchen an. Lena tat nichts dergleichen. Sie schien ihn zu verachten, sie tat so, als sei er ihr gleichgültig, sie schaute an ihm vorbei. Wenn sie intelligent genug gewesen wäre, hätte sie in ihn hineingesehen. In seinen Augen war ihre Gleichgültigkeit Verachtung, war ihre Unbewegtheit Missbilligung, ihre Teilnahmslosigkeit Beleidigung. Schließlich kümmerte er sich nicht mehr um sie und widmete seine Zeit Una, die er des Sonntags oft zu einem langen Spaziergang abholte. Wohin und weshalb spielte dabei keine Rolle. Zu einer Festveranstaltung der Kirche, zu einem Schlachtefest, wenn sonntags eines stattfand. Lena schien nichts dagegen zu haben. Das hatte sie sich vorgenommen. Sie war keineswegs großzügig und keineswegs aufopferungsvoll. Es kam ihr nur einfach nie in den Sinn, dass sie vor ihrer Schwester heiraten könnte, die doch die Ältere war. In Wirklichkeit war ihr ungeduldiger Wunsch zu heiraten schuld daran, dass sie Unas Liebsten mied. Sobald sie Una vom Hals hätte, könnte auch sie daran denken, zu heiraten. Una wurde überhaupt nicht schlau als ihr. Manchmal rief sie sie zu sich und stand mit in die Seite gestemmten Armen vor ihr und starrte sie minutenlang an, so lange, dass Lena sie schließlich vergaß und in den Himmel schaute. Eines Tages rief Una Lena zu sich und forderte sie auf, ihr Zeichen ans Ende eines Blatts Papier zu setzen, das von harten, verkrampften Schriftzügen, denen Unas, bedeckt war. »Was ist das denn?«, fragte Lena und nahm die Feder. »Da steht nur, dass jeder zweite Fuß Land dir gehört.« »Das weißt du doch aber schon, hm?« äußerte Lena und legte die Feder nieder. Una reichte sie ihr erneut. Ich weiß es, aber ich möchte, dass du das aufschreibst, dass jeder zweite Fuß Land mir gehört, beginnend mit dem zweiten Fuß vom Zaun. Lena zuckte die Achseln. Wozu? Die Anwälte wollen das so. Lena machte ihr Zeichen und legte die Feder weg. Darauf begann sie, Erbsen zu palen. Mit einem Mal schüttelte sie den Kopf. Ich dachte, sagte sie, der zweite Fuß wäre meiner, oder? Sie setzte die Schüssel mit einer heftigen Bewegung auf ihren Knien ab und starrte Una mit großen, argwöhnischen Augen an. Ja, bestätigte Una, die das Blatt Papier gerade in einem Kasten verschlossen hatte. Lena runzelte die Stirn, sodass der rote Fransensaum etwas näher an ihre Augen rückte. Aber du hast mich unterschreiben lassen, dass der dir gehört, eh? Ja, bestätigte Una und setzte Teewasser auf. Warum? Wollte Lena wissen. Um mehr Land zu kriegen, antwortete Una und grinste. Mehr Land? Forschte Lena, stellte die Erbsenschüssel auf den Tisch und stand auf. Was soll das heißen? Mehr Land für mich, sagte Una selbstzufrieden. Lena kam nicht mit und fing an, sich die Hände zu reiben. Sie griff sich eine Schote und knackte sie mit den Zähnen auf. Aber ich war zufrieden mit dem Land, sagte sie, so wie es war. Ich will gar nicht mehr. Ich schon, versetzte Una. Kriege ich dadurch mehr? Fragte Lena argwöhnisch und beugte sich ein bisschen vor. Du, sagte Una, hast dadurch gar keins mehr. Ab jetzt bist du als Landarbeiterin bei mir. Da begriff Lena. Eine Sekunde lang stand sie wie erstarrt. Plötzlich packte sie das Brotmesser und schrie im Vorwärtstaumeln, du nimmst mir mein Land weg. Una sprang zur Seite, packte die Hand mit dem Messer, zwang sie nach unten und nahm es ihr gleichmütig weg, stieß Lena von sich und wiederholte, du arbeitest jetzt genauso wie vorher, aber für mich. Weshalb wirst du denn so böse? Keine Tränen kamen Lena zu Hilfe. Und hätten sie es getan, sie wären am flammenden Stahl ihrer Augen verzischt. Mit gefasster Stimme, die gleichwohl halb erstickt war von einem furchtbaren plötzlichen Hass, sagte sie, du weißt, was du getan hast, wie? Ja, du hast mir die Obstbäume weggenommen, du hast mir den Ort weggenommen, wo ich jahrelang gearbeitet habe, du hast mir meine Obsternten geraubt, du hast die Heuernte gestohlen. Nun gut, doch du hast mir auch mein Grab gestohlen. Den Ort, wo ich lebe, hast du mir geraubt und den Ort, wohin ich gehe, wenn ich sterbe. Mag sein, dass ich für dich gearbeitet hätte, doch, sie schlug sich an die Brust, wenn ich sterbe, dann sterbe ich für mich. Dann machte sie kehrt und verließ das Haus. Sie ging stracks zum Schober. Sie holte die beiden Hengste heraus und schierte sie an die Kutsche. So leise wie möglich lenkte sie sie auf den Fahrweg. Dann stieg sie auf, hielt die Peitsche fest in der einen und die Zügel in der anderen Hand und schrie laut mit rauer Stimme, »He da, du Hündchen, pass mal auf, wie schnell ich fahre!« Und dann, als Una an die Tür gerannt kam, wendete Lena die Kutsche und rief ihr über die Schulter zu, »Ich kann dir auch etwas wegnehmen!« Und sie ließ die Peitsche über die Pferde schnellen und verschwand in einem Staubwirbel. Una stand und hielt die Hand über die Augen. Sie hatte Lena noch nie wütend erlebt und dachte folglich, sie sei wahnsinnig geworden wie zuvor ihr Onkel. Dass sie Lena auf gemeine Weise hereingelegt hatte, war ihr zwar vollkommen klar, doch dass das Lena ebenfalls klar sein würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Sie fragte sich, wann Lena wohl mit den Pferden zurückkäme. Sie bereitete sogar ein Essen für zwei zu. Lena kehrte nicht zurück. Una saß wartend bis zum Morgengrauen. Sie ängstigte sich mehr um die Pferde als um ihre Schwester. Die Pferde stellten einen Wert von $600 dar, während Lena nur eine Verwandte darstellte. Am Morgen schalt sie Karl, er habe verrücktes Blut in die Familie gebracht. Als es dann auf den zweiten Abend zuging, wartete sie auf den Schweden. Der Abend verging wie die anderen. Der schwedische Landarbeiter kam nicht. Una war außer sich. Sie rief einen Nachbarn herbei und unterbreitete ihm die Angelegenheit. Er gab ihr einen Rat, was die rechtliche Seite betraf, und ließ sie verblüfft zurück. Am Ende jener Woche schließlich meldete Una, weil weder die Pferde noch Lena aufgetaucht waren und weil der Mann, der sie einige Wochen umworben hatte, auf eigenartige Weise verschwunden war, die Sache der Ortspolizei. Und 10 Tage später machte die Pferde ausfindig. Der Mann, der sie lenkte, behauptete, sie seien ihm von einer jungen Polin verkauft worden, die spät abends mit einem großen Schweden seine Farm passiert hatte. Sie habe gesagt, dass sie sie am selben Tag auf einem Markt zu verkaufen versucht habe, sie jedoch nicht habe loswerden können, und schließlich habe sie sie ihm zu einem niedrigen Preis verkauft. Er setzte hinzu, er habe $300 für sie bezahlt. Una kaufte sie für diese Summe von hart erarbeiteten Ersparnissen, ihren sowohl wie Lenas, zurück. Dann wartete sie. Ein ätzender Hass wuchs in ihr und sie bewegte sich mit ihrem bezahlten Landarbeiter von Hektar zu Hektar wie irgendein großer, aus Holz gefertigter Gegenstand. Doch sie veränderte sich innerlich, während die Monate vergingen. Bisweilen bedauerte sie beinahe, was sie getan hatte. Schließlich war Lena eine stille, hart arbeitende Blutsverwandte gewesen. Und außerdem hatte Lena es am besten verstanden, Karl zu beruhigen. Ohne sie wütete und stampfte er im Haus herum und hatte in letzter Zeit begonnen, sie zu beschuldigen, sie hätte ihre Schwester getötet. Dann erschien Lena eines Tages und hatte etwas auf dem Arm, das sie hin und her wiegte, während der Schwede eine prächtige Stute an die Tür des Heuschobers band. Eine singende Lena kam den Weg hinauf und hinter ihr folgte ihr Mann. Una stand reglos, unbewegt, stumm. Als Lena bei ihr angelangte, deckte sie das Bündel auf und hielt ihr das Baby entgegen. »Küss es«, sagte sie. Wortlos beugte Una den Oberkörper hinab und küsste es. »Danke«, sagte Lena, als sie das Schultertuch wieder darüber schlug. »Jetzt hast du dein Zeichen gemacht. Jetzt hast du unterschrieben.« Sie lächelte. Der schwedische Bursche war leicht gebräunt von der Sonne. Er nahm die Mütze ab und stand und grinste verlegen. Lena schob sich durch die Tür und setzte sich. Una folgte ihr. Hinter Una kam der Vater. Oben konnte man Karl singen und stampfen hören. »Gib ihr Sirupwasser und Plätzchen«, schrie er, als er den Kopf durch die Falltür nach unten steckte und brach in Lachen aus. Una brachte 3 Gläser Wein. Vorgebeugt pickste sie dem Baby mit dem Finger in die Wange, um es zum Lachen zu bringen. »Erzähl mir alles«, sagte sie. Lena fing an. »Ja, dann habe ich ihn geholt«, sie wies auf den verlegenen Vater, »und ich habe ihn hinter mich gesetzt und in die Stadt gefahren und geheiratet und ihm das erklärt. Ich sagte zu ihm, sie hat mir das Land weggenommen, die Blumen und das Obst und das Grünzeug, und sie hat mir das Grab weggenommen, worin ich liegen sollte.« Und am Ende sahen sie aus wie prächtige Pferde, doch eins davon war ein bisschen lebhaft.
So happy, there's a smile on my face. I'm so happy loving you in this place. Well, I feel like a princess. I'm so happy and gay. I've just changed my hairdo. Oh, what a happy day. Strike up the band. tell everyone I'm so happy, 'cause you're my man. We've got some big plans, we've got some places to go. I'm so happy, and I think you know, I know, my mind's joined forces with you. My mind's joined forces with you. Check out the whole world, tell them what it's about. They can hear the whisper now, soon they'll hear a scream and a shout. We've got our marching orders and we are ready to go. So turn up the headlights and down the road.